Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn. Herzlich willkommen bei Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. In dieser Episode geht es um ein Thema, das an sich erstmal scheinbar widersprüchlich klingt, aber das viele bestimmt aus ihrem Berufsalltag kennen, besonders was jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen angeht, die als Manager, Teamleads etc. unterwegs sind. Was wäre, das fragen wir uns heute, wenn dein größtes Talent, nämlich die Empathie, die du als UX-Designer quasi, die zur Berufsbeschreibung gehört sozusagen, genau das ist, was dich und dein Team ausbrennt. Wir sprechen heute darüber, warum die Idee der sinnvollen Arbeit, also der Arbeit mit Purpose, überhaupt eine sehr moderne Erfindung ist, was der Calvinismus mit der heutigen Hustle Culture zu tun hat und wie man empathisch führen kann, ohne selbst und sein Team auszubrennen.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Mit Horizons bieten wir dir eine einzigartige Möglichkeit zur Reflexion, die in deinem beruflichen Alltag selten ist. Dieses intensive Peer-Learning-Format wurde explizit entwickelt, um deinen Bedarf an Austausch und Vernetzung auf Augenhöhe mit Menschen in vergleichbaren Positionen und Rollen zu erfüllen. Du bist neugierig geworden? Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. Und jetzt geht es direkt weiter mit unserem heutigen Thema.
Bei mir zu Gast heute ist Hertje Brodersson, eine Berliner Designstrategin und Vordenkerin mit über 20 Jahren Erfahrung im strategischen Design, Service Design und Leadership. Sie hat als Head of Design bei Zalando gearbeitet und begleitet heute Organisationen dabei, ihre Designkultur systematisch menschlicher, reflektierter und nachhaltiger zu gestalten. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Effizienz, sondern halt um dauerhafte, langfristige Zufriedenheit, Motivation und eben auch Resilienz. Manche von euch kennen Hertje vielleicht, sie ist bekannt für ihre kritischen und zugleich sehr inspirierenden Talks, unter anderem über Themen wie Joblove, Designethik und die psychologische Seite von Arbeit. Also die Fragen, warum lieben wir, was wir tun und was passiert, wenn diese Liebe uns auffrisst. Mit ihrer klaren, empathischen Art schafft sie Räume, in denen Designerinnen und Führungskräfte ehrlich über Idealismus, die eigenen Grenzen und den Selbstschutz sprechen können. Und genau das wollen wir heute tun. Hertje, es freut mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Als allererstes bitte ich meine Gäste immer kurz ein bisschen was über ihren persönlichen Werdegang zu erzählen. Ja, genau. Was hat dich dahin geführt, wo du heute bist?
Hat tatsächlich mit einer Romanze zu tun, dazu kommen wir dann danach vielleicht. Ursprünglich bin ich Geisteswissenschaftlerin, also ich habe Amerikanistik, Skandinavistik und Ethnologie studiert und wollte ursprünglich, Lektorin werden in einem Buchverlag. Jetzt habe ich sogar den Jobtitel schon vergessen, was so lange her ist. 2005 war aber das Verlagswesen auch so ein bisschen eingedampft. Ich habe ein paar Praktika gemacht, aber ein Job war nicht in Aussicht und ich musste also umschwenken und bin dann in ein UX-Praktikum gekommen. Und offensichtlich, ja, 20 Jahre später bin ich noch immer irgendwie dabei, bin ich da hängen geblieben und habe dann die ersten 7, 8 Jahre in Digitalagenturen in Hamburg verbracht und auch in Berlin, also Interhome, Travel DDB, AKQA, viel mit großen Kunden gearbeitet, Bahn oder Volkswagen, Telekom und dergleichen. Und dann war ich nochmal ungefähr so langen Zeitraum Freelancerin. Da habe ich mich dann mehr Richtung Strategie entwickelt, also sehr viel mehr Experience-Strategie, aber dann auch Service-Design, später auch Interim-Leadership. Und so bin ich dann irgendwann festangestellt bei Zalando gelandet. Da war ich dann Head of Design im B2B-Bereich, habe das ein paar Jahre lang gemacht, dann eine kleine Kreativpause gemacht und jetzt bin ich eben als strategische Designerin wieder freelance unterwegs und studiere nebenbei auch. Ich habe jetzt einen Master im Systems Design angefangen. Das heißt, das beschäftigt mich auch gerade sehr.
Also die Verbindung zwischen, sagen wir mal, Wissenschaft und Praxis spielt bei dir auch dann jetzt eine große Rolle, nehme ich an.
Ja, total. Also ich denke ja immer sehr gerne kritisch und analytisch und habe die letzten Jahre schon immer viel zwischen so Mikro- und Makro-Ebenen rumjongliert und wollte das jetzt einfach mal so ein bisschen auf solidere Beine stellen. Mit so ein paar extra Methoden und Tools im Köfferchen.
Ja, perfekt. Wenn du jetzt so an deinen aktuellen beruflichen Alltag denkst, das ist auch eine Frage, die ich immer so ganz interessant finde, so was motiviert dich morgens aufzustehen?
Kaffee.
Klar, sagt irgendwie jeder.
Ich mag
jeder.
Guten Kaffee sehr gerne. Genau, Dinge lernen. Ich bin einfach endlos wissbegierig, neugierig. Es ist weniger ein bestimmter Task oder so, sondern ich gehe einfach gerne durch den Tag und nehme Dinge auf und verarbeite sie im Kopf. Das ist so das, wofür ich morgens aufstehe.
Ja, sehr gut. Also das Analytische, das du vorhin erwähnt hast, das spielt dann im Prinzip auch in deinem beruflichen Alltag jetzt eine sehr große Rolle.
Ja, und auch darüber hinaus. Ich bin einfach ein Schwamm für Wissen und Fakten, die man vielleicht nicht unbedingt braucht fürs Leben. Ja, aber
okay, perfekt.
Das treibt mich um, genau.
Beim Schwamm, der viel aussaugt, ist ja auch gut, wenn man ein bisschen ausquetscht, dann kommt auch viel wieder raus. Also ich will dich jetzt nicht ausquetschen. Aber genau, da bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns alles für spannende Sachen zu berichten hast von deinen bisherigen Themen, die du auch schon mehrmals öffentlich präsentiert hast und auch das, was du jetzt praktisch als neueste Überlegungen im Kopf hast und vielleicht auch Themen, die aus dem Studium relevant sind. Genau, ich habe mir natürlich auch deine Vorträge angeschaut zur Vorbereitung und du hast da praktisch einen sehr treffenden Einstieg immer gewählt. Also da geht es ja um Joblove, also was ich einführend auch gesagt habe, wenn man seine Tätigkeit sehr stark liebt, sich damit identifiziert, kann das auch eben sein, dass man sich selber verausgabt, sage ich jetzt mal. Und du vergleichst das ein bisschen mit so Romcoms, also quasi romantischen Liebes Komödien und da gibt es ja dann immer so einen magischen Moment, wenn die beiden Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller sich begegnen. Dieser Meet-Cute-Effekt heißt das, oder so hast du es genannt, wahrscheinlich heißt es auch so, genau, in der Branche. Und die Frage ist eben, was war so dein persönlicher Meet-Cute mit UX-Design? Ein bisschen hast du es am Anfang schon angeteasert, aber das würde mich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer interessieren.
Genau, ich war mit jemandem zusammen, der Konzeptioner und strategischer Planer war. Und als ich so ein bisschen mit mir selber beschäftigt war und nicht so wusste, was ist denn jetzt eigentlich der Ersatz für diese Karriere im Buchverlag, was könnte es sein, fügte sich dann ganz gut, dass der Mann oft auf der Couch saß und gearbeitet hat nach eigentlich Feierabend. Dann konnte ich über die Schulter gucken und fand das ganz spannend, was er da gemacht hat. Und dann habe ich halt ein Praktikum gemacht und Beziehung hat nicht gehalten. Aber die Berufswahl war langlebig.
Okay, interessant. Also war das tatsächlich wirklich wie in der Romcom eine echte Begegnung zwischen zwei Menschen?
Ja, das ist das Happy End mit UX und nicht mit dem Partner. War, genau.
Immerhin, genau.
Ich finde auch, also ist ein gutes Outcome.
Ja, auf jeden Fall. Du führst ja dann auch im Prinzip dahin, dass aus dieser anfänglichen Romanze dann halt oft auch so eine gewisse Abhängigkeit entstehen kann. Wie war das so jetzt bei dir? Also das Private lassen wir jetzt außen vor, aber so vielleicht auch in Beziehung auf die UX-Tätigkeit. Wie hast du gemerkt, dass da dann auch quasi über die eigentliche Passion, die sich da entwickelt hat, auch so eine gewisse gefährliche Abhängigkeit entstehen kann?
Ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit großen Worten. Also Passion ist so ein Begriff, den man von mir selten hören wird. Grundsätzlich ist es halt so, ich habe mich von UX immer sehr positiv herausgefordert gefühlt. Also ich Analyse, Kreativität, menschzentriertes Denken. Ich würde sagen, meine Achillesferse ist halt, dass ich doch trotzdem sehr idealistisch geprägt bin. Also vielleicht ist es bei mir weniger die Passion, sondern der Idealismus, die Dinge ein bisschen schwieriger macht. Und mir ist eben in den letzten Jahren zunehmend klar geworden, dass dieses nutzerzentrierte Arbeiten, das ich am Anfang so toll fand, was mich so zum Job gezogen hat, dass das, was wir bauen im kommerziellen Umfeld, ja oft gar nicht mehr den Nutzenden dient. Und ich glaube, das ist so das, was mich in den letzten Jahren auch zum Nachdenken, Umdenken, also ich arbeite ja trotzdem noch in dem Bereich, aber ich versuche doch so ein bisschen mehr auch über so dieses Wasser nachzudenken, in dem wir so rumschwimmen. Ich denke halt oft so an dieses, also tatsächlich oft, es gibt so Sachen wie zum Beispiel, also Tinder, diese Geste, wo ich mir immer denke, wer hat das erfunden? Ob die sich wohl gedacht haben, dass sie da so einen Wahnsinnseffekt haben würden hinterher. Und das andere, was mir neulich eingefallen ist, ist, ich weiß noch, wie wir im Büro saßen und dann war ja dieses, wie nennt sich das, Progressive Scrolling, Infinite Scroll war gerade erfunden worden und wir haben es total abgefeiert und haben es wirklich überall eingebaut, weil es so toll war, nicht mehr eine Paginierung überall einbauen zu müssen. Und heute ist es natürlich das, was wir mit Doomscrolling und Suchtmechanismen assoziieren. Und als jemand mit viel Berufserfahrung, ich meine, ich habe jetzt nicht bei Meta gearbeitet, aber dennoch habe ich ja in diesem kommerziellen Bereich mitgearbeitet und Dinge gebaut. Und ja, da wünsche ich mir halt heute manchmal, ich hätte einige Dinge mehr hinterfragt oder ich frage mich, hätte man das überhaupt vorhersehen können, bestimmte Dinge. Ne? Aber ich glaube, als Designende, die zurzeit arbeiten und das vielleicht seit ein paar Jahrzehnten tun, müssen wir einfach uns auch mal in die Augen gucken und zugeben, dass wir nicht immer nur an guten Sachen mitgearbeitet haben, auch wenn es in der Theorie den Nutzenden dienen sollte. Und ja, das ist das, was mich, glaube ich, zurzeit so ein bisschen umtreibt. Den Job an sich mag ich noch immer, aber hat halt so ein paar Nebeneffekte.
Ich finde es auch immer interessant, also wenn neue Technologien auftauchen, dann wird es ja oft sehr abgefeiert. Und ich bin ja in der Automobilbranche unterwegs, das ist ja im Prinzip auch oft so, dass sehr featuregetrieben entwickelt wird und man sich dann hier und da natürlich fragen kann, was hat jetzt der Nutzer davon, tatsächlich für eine bestimmte Technologie einzusetzen. Was hast du dann so damals dafür oder dagegen gemacht, um vielleicht Technologie dafür einzusetzen, dass sie wirklich einen bestimmten Use Case bedient oder ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt, anstatt einfach nur für die, ja, für das reine als Showcase benutzt zu werden?
Das eine ist, glaube ich, dass ich, aber das ist eher so ein persönliches Charakteristikum vielleicht, ich bin nicht technologiekritisch, aber ich warte mal ganz gerne ab, um zu sehen, was Leute damit machen. Also ich werde jetzt nicht die Erste sein, die sich den AI-Browser runterlädt, sondern erstmal gucken, was man so einstellt. Und genauso war es auch oft mit anderen, mit Features, mit bestimmten Technologien. Ich habe dieses ganze Move Fast and Break Things Mantra, das hat für mich nie funktioniert. Also dafür denke ich, glaube ich, zu gerne nach. Nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich früher viele Dinge unkritisch eingebaut, einfach weil ich dachte, es wäre nutzerzentriert. Da habe ich mich dann eher auf die Barrikaden gestellt, wenn so Deceptive Patterns um die Ecke kamen, ja. Also so versteckte Checkboxen oder sowas. Also für sowas bin ich früher dann auch wirklich in die Schlacht gezogen, um sowas zu verhindern. Weiß ich nicht genau, wie ich das heute unbedingt anders mache. Also ich finde es total schwierig, das nachträglich zu reflektieren. Ja. Also ich würde jetzt halt im Nachgang sagen, ich hätte mich da früher vielleicht mehr anstellen sollen. Aber ich weiß heute einfach mehr auch über das System, in dem wir arbeiten. Ich verstehe die Mechanismen besser und dann ist es so schwer, mein selbst vor 20 Jahren das nutzerzentriertes Design für sich entdeckt hat, total abzustrafen. Aber der Grund, warum ich heute zum Beispiel Systems Design mache, ist, dass ich halt über die Jahre immer mir den Wunsch gehabt habe, immer näher an die Wurzel eines Problems ranzukommen. Design ist ja oft, gerade wenn man so an Produktteams denkt, man ist ja oft am Ende einer langen Kette von Entscheidungen. Und für mich ist systemisches Design letztlich auch der Wunsch, ein bisschen früher an dieser Kette zu stehen und vielleicht vorher schon so ein paar Weichen stellen zu können.
Also praktisch ist es für dich wichtig, auch so bei strategischen Entscheidungen halt direkt mit dabei zu sein, wenn die fallen, in welche Richtung sich das Produkt dann entwickeln soll, sozusagen.
Ja, unbedingt. Und das ist ja auch, wenn man so im Alltag als Designerin oder Managerin oder sowas arbeitet, ist ja oft dieses, ne, wie balanciert man die strategische Arbeit mit der praktischen Arbeit, mit der koordinatorischen Arbeit. Das ist ja immer die größte Herausforderung, für alles die richtige Menge an Zeit zu haben.
Du hast da vorhin auch den Idealismus erwähnt, das ist ja dann auch genau die Balance, wenn man so in Führungsrollen, also ich mag das Wort Führungsrolle nicht, aber ich habe im Deutschen noch kein besseres gefunden. Also wenn man halt, genau, wenn man dann ein Team hat und halt nicht mehr operativ nur unterwegs ist, da ist ja wirklich dann auch eigentlich es irgendwann nicht mehr möglich, dass man alle Aufgaben, also gerade auch die organisatorischen halt optimal macht. Und oft fällt dann das, was quasi mit Teamführung zu tun hat, oft ein bisschen runter. Aber das bringt uns auch wieder etwas zu dieser Ausgangsfrage mit der Job-Love. Du hast in deinen Vorträgen auch ein Zitat erwähnt von Sarah Jaffe, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Und zwar sagt sie, "Loving your job is a scam designed to get you to work harder for less money and in worse conditions." Und das passiert ja dann sehr oft, wenn an den Idealismus appelliert wird oder wenn Firmen dann auch, was weiß ich, bestimmte Arbeitsumgebungen zur Verfügung stellen. Das geschieht ja jetzt auch nicht immer dann einfach nur aus Liebe zu den Mitarbeitern. Da steckt dann auch eine gewisse Intention dahinter. Also wie hast du das so in deiner beruflichen Laufbahn erlebt? Inwiefern ist diese Liebesfalle, sag ich mal, halt auch in der Design-Szene ein Problem?
Ja, Sarah Jaffe hat sich, glaube ich, die letzten 4 Jahrzehnte angeschaut. Also wie sind die Narrative in Unternehmen auch gegenüber den Mitarbeitenden eben, und hat halt festgestellt, dass sich dann in dieser Zeit so dieses Narrativ von der Passion und dass man den Job lieben muss aufgebaut haben und auch diese ganze Idee des Mitarbeiterengagements sich verschärft hat. Ja? Gab es vielleicht auch vorher schon, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie in größeren Unternehmen, wie viele Initiativen es dazu gibt, glaube ich, kann man schon sagen, dass sich das ein bisschen geändert hat im Vergleich zu früher. Ich glaube, unabhängig von Design-Teams, beziehungsweise die sind da drin mit beteiligt, aber Tech-Unternehmen, Digital-Teams haben ja oft diese Hustle-Culture, also diesen unbedingten Drang, produktiv zu sein, erfolgreich zu sein, zu wachsen. Und Designer und Designerinnen sind darin mit verhaftet. Auch teilweise mit Leidenschaft, manchmal nicht ganz, aber oft ist es halt, dass wir in dieser Dynamik mit gefangen sind, auch in dieser Dynamik mitarbeiten und oft genug ja auch wirklich gerne. Das kann ja auch total motivierend sein. Es ist allerdings so, dass es halt in vielen Unternehmen, finde ich, keine wirklich gute Balance zwischen der Anzahl von Designenden, aber eben auch ProduktmanagerInnen und Engineers beispielsweise gibt. Das heißt, da landet man dann vielleicht in einem Team, da gibt es 5 DesignerInnen und, 9 Produktteams. Ja? Also haben wir schon ein Verhältnis. Die Produktteams rennen alle irgendwie super begeistert voran und wollen ihre Sachen bauen und die DesignerInnen sind dann immer am Hinterherrennen und versuchen irgendwie nachzuarbeiten und den Wünschen, den Features gerecht zu werden und die Arbeit gut zu machen. Das heißt, allein durch diese Balance, die nicht immer gegeben ist, wird es, finde ich, schon total schwierig. Und man denkt halt immer, man muss so viel machen, aber kommt nie ans Ende von der To-Do-Liste. Das allein finde ich schon schwierig. Und dann kommt eben auch noch dieser Idealismus dazu und Perfektionismus, wo ich halt manchmal denke, also ich würde sagen, als ich angefangen habe zu arbeiten, wurde ich tatsächlich eingestellt, weil jemand wollte, dass Produkte nutzerzentrierter werden. Ich habe tatsächlich Usability-Prinzipien besser durchsetzen können. Heute sehe ich, dass Designern, also es wird viel so mit Accessibility, da wird viel, finde ich, 1000-mal besser gemacht, als wir das jetzt vor 15, 10 Jahren gemacht hätten. Nichtsdestotrotz geht es bei Produktdesign beispielsweise mittlerweile sehr stark um Growth, um Wachstum. Also es geht gar nicht mehr darum, ist das jetzt total nutzerzentriert, sondern stimmen die Zahlen? Und wenn man da so idealistisch veranlagt ist oder vielleicht auch einfach nur perfektionistisch, möchte eine gute User Experience gestalten, dann kommt man da schnell an einen Frustrationspunkt in so einem Umfeld. Und da, glaube ich, hat sich die Arbeit in den letzten Jahrzehnten auch ein bisschen gewandelt, zumindest in Produktteams. Aus meiner Erfahrung. Und das aber gepaart mit dieser To-Do-Liste, man möchte unbedingt einen guten Job machen, man möchte trotzdem noch irgendwie nutzerzentriert arbeiten in diesem Umfeld. Man hat viel zu tun. Ich meine, da fällt es natürlich auch nicht leicht, einfach mal um 18 Uhr den Laden dicht zu machen und nach Hause zu gehen. Und für mich persönlich muss ich auch sagen, das war für mich auch lange kein Problem. Also es gibt Leute, die mögen total geregelte Abläufe gerne. Ich habe beispielsweise im Agenturumfeld funktioniert das für mich gut, dass manchmal ein Pitch war und dann gingen die Emotionen hoch und dann waren aber wieder ein paar Wochen Ruhe. Ich finde, diesen Rhythmus, den hat man beispielsweise im Produktumfeld nicht. Ne? Im Produktfeld ist immer machen, machen, machen. Es gibt kein wirkliches Verständnis von Saisonalität beispielsweise. Es gibt nicht dieses Runterkommen von irgendwas in vielen Teams. Nicht, weil da böswillige Leute dahinter stecken. Es ist einfach die Kultur, die sich halt durchgesetzt hat. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Und bei Design muss man auch sagen, die übernehmen halt oft auch so ein bisschen Emotionsarbeit in den Teams, ne? Wenn Leute nicht kommen, Design sitzt ja immer wie so ein Oktopus dazwischen. Wenn die halt nicht gut miteinander können, dann sind es oft die Designenden, die alle an einen Tisch bringen, die das sonst vielleicht nicht machen. Oder sie übernehmen halt Aufgaben wie Workshop Facilitation oder sind ja auch oft die letzte Instanz einfach für ethisches Design. Bis es am Design ankommt, sind tausende Entscheidungen getroffen worden. Und gerade wenn es um Growth Design geht, ist ja auch die Frage, wer ist für die Ethik verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass es keine Deceptive Patterns im Design gibt? Und am Ende sind es halt die Designenden, die die Fahne dafür hochhalten und das oft gegen Widerstand. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass die Stunden länger werden, dass man sich irgendwie ständig wieder gegen eine Wand rennt und eine blutige Nase holt und dafür ja aber nicht mehr Geld bekommt als die Kollegin.
Ja, ich musste so jetzt, als du das geschildert hast, an die Eisbergmetapher denken. Also die passt nicht ganz, aber im Prinzip die Eisbergmetapher ist ja so, dieser ganze Unterbau, also auch als du darüber geredet hast, wie das Missverhältnis zwischen Entwicklern, Produkt, Product Ownern und Designern vielleicht oft ist in Unternehmen. Das, was man, also die Spitze des Eisberges, das, was über dem Wasser sichtbar ist, das ist halt das Visuelle, das Designerische an dem Produkt. Und klar, man möchte natürlich nicht, wenn irgendwas da draußen, wenn mein Nachbar irgendwie mein Produkt bedient, dann möchte ich schon, dass der das auch irgendwie gut findet und nicht dann irgendwie denkt, so meine Güte, was hat der denn verzapft? Und genau, die ganzen, technologischen, den Unterbau, den sieht man halt nicht. Und wenn da irgendwas ein bisschen hakt, dann fällt es vielleicht gar nicht so schnell auf, wie das, was man halt tatsächlich an der Oberfläche, also die Spitze des Eisberges, wirklich dann sieht und was von jedermann auch und jeder Frau wahrnehmbar ist. Und da finde ich eigentlich dann noch ein anderes Zitat, das ich auch aus einem deiner Vorträge habe, ganz gut, wenn es darum geht, okay, auch mal zu sagen, okay, jetzt ist Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, es ist jetzt, wie es ist. Nämlich hier von Mike Montero, der halt gesagt hat, when someone tells you that design is your passion, they're about to fuck you. Design is your job. Jobs are labor. Labor gets paid. Und das ist genau der Punkt. Also im Prinzip, wir werden dafür bezahlt, eine bestimmte, sagen wir mal, Expertise einzubringen. Und eigentlich ist das nur ein Trick mit der Leidenschaft, um uns halt dazu zu bringen, dass wir mehr in schlechteren Bedingungen für weniger Geld arbeiten. Und dann ist es eigentlich unsere Pflicht zu sagen, nee, Moment, das, was wir tun, hat einen bestimmten Wert und der muss auch entsprechend wertgeschätzt werden, wie man so schön sagt, entweder monetär oder eben dann auch eben durch Zeit oder was auch immer. Und das fand ich auch noch sehr interessant und eigentlich einen guten Merksatz.
Ja, ich meine, Mike Montero ist voll guter Marksatz. Also er gehört ja auch er und seine Frau Erica Hall, den kann man auf LinkedIn ganz gut folgen, um halt auch mal eine andere Perspektive zu Design zu hören. Er ist da relativ rigoros, arbeitet aber selber auch weiterhin im Design. Ja? Also versucht halt, glaube ich, die Standards in seinem eigenen Studio umzusetzen, auch wenn es um die Wahl von den Auftraggebern geht, so habe ich das verstanden.
Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf eine Meta-Ebene gehen. Und zwar, genau, habe ich am Anfang ein bisschen was angeteasert mit Calvinismus und so weiter. Das fand ich auch ein sehr interessantes Thema. Also dieses ganze, den Bereich Arbeitsethik. Also die Idee, dass ständiges Streben nach noch mehr oder noch besserem ein Zeichen halt von Tugend oder Erlösung war im Calvinismus. Und dann wäre jetzt halt so die Frage, siehst du das tatsächlich so, dass dieser Performance-Anspruch und die Hustle-Culture eigentlich so eine säkulare Form alter Glaubenssätze ist?
Ja, ich habe ja tatsächlich für diesen Joblove-Vortrag, ich gehe für meine Vorträge immer irgendwie in so ein Rabbit Hole rein und lande immer lauter interessante Sachen. Und in dem Fall wollte ich ja gerne rausfinden, warum arbeiten wir heute eigentlich so gerne, also so wie wir arbeiten und eben auch mit dieser Hustle-Kultur. Ich bin also bei weitem überhaupt keine Expertin in dem Bereich, aber was ich ganz spannend fand beim Nachlesen war halt, dass die Calvinisten durchaus relevant für die Entstehung des Kapitalismus waren, das hatte ich halt durchaus schon mal mitgeschnitten. Also in Johannes Calvins Prädestinationslehre geht es ja so ein bisschen darum, dass man nur mit wirklich strengem Glauben und harter Arbeit auserwählt wird. Aber es werden ja nicht alle Seelen auserwählt. Man weiß das aber nicht, bis man auserwählt wurde, ob man denn nun auserwählt ist oder nicht. Das heißt, man strebt und strebt und arbeitet sehr hart. um einfach die Chance zu erhöhen, dass man zu den auserwählten Seelen gehört. Und daraus entwickelt sich dann so eine sehr tiefe Unsicherheit und auch eine Art Performance-Obsession. Man muss ja auch bedenken, es gab ja damals eigentlich dieses Konzept, wie wir es heute vom Job haben, noch überhaupt nicht. Also die Vorstellung, wie wir heutzutage von Arbeit denken, ist ja eher sowas, was mit der Industrialisierung entstanden ist, nicht so sehr im agrarischen Umfeld. Und man hat halt gearbeitet, weil es gab Aufgaben, die zu erledigen waren, ja. Aber dieses Arbeiten um des Arbeitenwillens, das ist wohl anscheinend, das fand ich eine ganz nette Anekdote, das, was tatsächlich bei den Calvinisten anscheinend entstanden ist, die hatten irgendwie so Narren gefressen an diesen selbstgeißelnden Mönchen. Und ihre Hipster-Interpretation davon war damals dann einfach sehr, sehr hart zu arbeiten. Und auch ein asketisches Dasein. Also, dass man nicht unbedingt mit den Reichtümern dann protzt, also wenn man sie hat, sondern dass man trotzdem halt gewisse Bescheidenheiten in den Tag legt. Also alles, ja, alles, was der Seele zur Erlösung dienen soll. Wie gesagt, ich bin keine Expertin, aber das sind so ein paar Fakten, über die ich gestolpert bin, die ich ganz interessant fand. Und gerade diese Performance-Obsession, diese Selbstoptimierung, das ist ja was wir eigentlich in unserer westlichen Kultur heute tatsächlich weiterhin noch drin haben. Und da muss man ja auch bedenken, dass die Mayflower 1620 irgendwie rübergefahren ist, in das, was wir dann heute USA nennen, war die ja voller Calvinisten. Das heißt, die sind ja nicht in Europa geblieben, sondern als Radikale ja durchaus dann in die späteren USA ausgewandert und haben das da dann auch weiter verbreitet. Und dann kann man wahrscheinlich noch irgendwann den Schulterschluss zu Silicon Valley ziehen, wenn man möchte, und dann noch in den Tech-Determinismus reingehen. Genau, aber da stoppe ich dann mal kurz.
Ja, aber also was du erwähnt hast, dieses immer weiter arbeiten und machen und tun, aber man weiß nicht, ob es zur Erlösung führt, ist das nicht eigentlich auch, ich bin vor über 30 Jahren aus der Kirche ausgetreten, deswegen kann ich es jetzt vielleicht einfach mal kritisch so hinterfragen, ist das nicht einfach auch ein schlauer Ausbeutungsmechanismus damals schon gewesen?
Bestimmt. Ja. Wie gesagt, ich stecke da nicht tief genug drin. Ich würde es wirklich gerne besser verstehen. Ich hatte mich, bevor ich da eingestiegen bin, nicht so sehr damit beschäftigt, auch wie sehr zum Beispiel auch der Protestantismus, also wie viel stärker der Richtung Individualismus ging, wenn man auch über die gesamte Gesellschaft nachdenkt, was für einen Wandel wir dann eigentlich seit dem 16. Jahrhundert durchgemacht haben. Also sowohl was Arbeit angeht, aber auch was Gesellschaft, was Selbstbild angeht, wie wir über uns selber denken und reflektieren. Da hat vieles seine Wurzeln in der Zeit.
Jetzt ist es ja heute, wenn man auch mit einer jüngeren Generation zu tun hat, also meine Kinder sind alle Gen Z, die fragen ja dann auch gerne mal nach dem Purpose, also nach dem Sinn und der Erfüllung in der Arbeit. Das hört sich einerseits auf jeden Fall erstmal sehr interessant an, weil also in meiner Generation war das noch weniger die Frage, sondern da ging es eher um die harten Fakten. Kann man sich jetzt aber schon fragen, muss man wirklich in der Arbeit die Erfüllung finden? Wird da nicht in die Arbeit was hineinprojiziert, was eigentlich, da kommen wir nochmal auf die Rom-Com zu sprechen, eigentlich in andere Lebensbereiche gehört?
Glaube ich schon. Also mit einer geänderten Vorstellung von der Arbeit, also erstmal überhaupt, dass es Arbeit ist. Und dann, was ursprünglich war, es aber ein Gehalt. Ja? Also man kommt mit dem Gehalt nach Hause und davon kann man sein Leben finanzieren. Und sicher gab es auch Leute, die eine Berufung hatten. Es gab ja auch immer künstlerische Berufe. Es gab sicher Leute, die in ihrem Job dann, also den auch so, wie wir heute im Job sehen, die vielleicht auch davon aufgegangen sind, würde ich zumindest davon ausgehen. Aber ich würde auch behaupten, dass wahrscheinlich der Mainstream halt eine Arbeit eher als Arbeit gesehen hat. Und Geld ist natürlich weiterhin wichtig, aber wer es sich leisten kann, der sucht heute, glaube ich, eher nach Sinn. Also es gab ja diesen von Roman Krasnarich so einen Artikel, wo es halt darum geht, dass wenn ich es mir leisten kann, dann möchte ich gerne sehr viel mehr Sinn und Zweck in meiner Arbeit finden. Dann ist natürlich Geld in der Pyramide immer noch irgendwie eine wichtige Grundlage, aber es ist eben lange nicht mehr alles. Und dann sollen bitte auch unsere Arbeitgeber die Werte teilen. Wir wollen ganz viel selbst sein können. Wir wollen uns zugehörig fühlen. Wir wollen Freude empfinden. Da wird sehr viel in Arbeit reinprojiziert, glaube ich, was wir früher vielleicht auch in verschiedenen Umfeldern gefunden haben. Also wenn zum Beispiel Arbeit neben sozialen Clubs existiert hat oder auch anderen Commitments außerhalb der Arbeit. Ich glaube, da wurden mehr Grenzen gezogen, die bei uns mittlerweile mehr verschwimmen. Wenn man es auf Romanzen bezieht, sagt man auch zum Beispiel ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin sollen ja heutzutage auch sehr viel mehr vereinen, als es vielleicht früher der Fall war. Beste Freundin sein und Partner sein, Liebhaber und etc. Ich denke manchmal, das ist vielleicht mit der Arbeit auch so, dass wir in irgendwie sehr wenige Instanzen in unserem Leben sehr viel Bedeutung reininterpretieren. Und das will ich überhaupt nicht bewerten, aber es ist dann am Ende so, wenn ich natürlich irgendwie meine ganze Erfüllung bei der Arbeit suche und dann, wie jetzt zurzeit, die ganzen Kündigungswellen kommen, dann hinterfrage ich natürlich schon, wenn ich irgendwie jahrzehntelang oder auch nur ein paar Jahre lang als Gen Z vielleicht meine volle Energie da reingesteckt habe. Okay, ich habe da jetzt so viel Energie und Liebe reingesteckt. Kommt die jetzt wirklich zurück? Ich glaube, das ist dann manchmal schon so ein Schock fürs System.
Also ich würde mal behaupten, in einem Wirtschaftsunternehmen kommt die Liebe wahrscheinlich nicht so unmittelbar zurück. Weil letzten Endes geht es halt darum, dass das Unternehmen Geld verdient. Und ja, klar, ich meine, wenn Gehälter teuer werden, dann genau, dann ist halt Schluss mit der Romanze.
Genau, ich meine, man kann halt, finde ich, bei der Arbeit schon tolle Communities finden von Gleichgesinnten, mit denen man sich austauschen kann, die irgendwie ähnliche Werte teilen oder den Idealismus teilen. Da gibt es halt auch starke Communities in einigen Unternehmen. Das hat dann aber wiederum, ich hatte so eine Erfahrung, wo ich dachte, die Community, die Design, die waren so toll. Das war dann schon fast irgendwie wie so ein Kulturschock jedes Mal, wenn man wieder in ein normales Produktteam reingegangen ist, weil das halt nicht unbedingt typisch für das Unternehmen an sich war. Das war halt typisch für eine Subkultur in dem Unternehmen. Und das ist dann natürlich total spannend und das ist dann auch so ein schönes Umfeld für die Arbeit und gleichzeitig aber, ja, gibt es dann auch so eine Dissonanz auf einmal da drin. Auch da, ich bin mir nicht sicher, wie gut oder wie schlecht ich es finde. Ich versuche es einfach nur zu beobachten, was sind so die verschiedenen Bestandteile, aus denen wir unsere Arbeit zusammensetzen.
Also der Austausch mit Gleichgesinnten, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Deswegen gehe ich auch sehr gern zu Meetups hier in der Gegend, wo man einfach mal auch außerhalb des eigenen Unternehmens sich mit anderen austauscht. Das wird ja leider, wenn man quasi so ein bisschen höher in der Karriereleiter klettert, aus verschiedenen Gründen nicht mehr ganz so einfach. Erstens gibt es mal weniger Leute auf derselben Ebene, dann genau, es ist auch oftmals schwierig, ganz offen über Themen zu sprechen, also so einen geschützten Raum zu haben, auch außerhalb des eigenen Unternehmens, bei dem man mal auch als Führungskraft horchen kann, was ist eigentlich so bei den anderen los und dann vielleicht feststellt, okay, die haben vielleicht ähnliche Probleme, das ist unglaublich wichtig. Und auf den Purpose wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Ich glaube ja, unterm Strich kann man eigentlich in fast alle Arbeiten, also jetzt nicht wirklich in alle Tätigkeiten, die man so im Alltag macht, aber so insgesamt überall einen Purpose reinlegen, glaube ich. Also ob du jetzt Medizintechnikprodukte entwickelst, da ist es relativ offensichtlich, man hilft anderen Menschen oder wie bei mir in der Autobranche, wir erfüllen Mobilitätsbedürfnisse oder ein Spieleentwickler, der sorgt dann vielleicht bei bestimmten Nutzern, dass die mental fit bleiben und so weiter. Ich meine, es gibt doch eigentlich, also ich verstehe manchmal diese Frage nach dem Purpose ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil irgendwie diese klassischen Bullshit-Jobs, also es gibt Bullshit-Tätigkeiten, die vielleicht wirklich das Produkt nicht nach vorne bringen in dem Moment, aber so wirklich jetzt von morgens bis abends nur sinnlose Tätigkeiten, gibt es in unserem Bereich eigentlich kaum, finde ich.
Würde ich vielleicht teilweise widersprechen. Also ich glaube schon, dass viel von der Art, wie Produktentwicklung heute funktioniert, da gibt es schon immer mehr Stimmen, dass diese Wissensarbeit, wie sie stattfindet zurzeit, dass die schon stark Richtung Bullshit-Jobs geht, dass es viel um Beschäftigtsein geht und gar nicht so sehr ist das, wofür man beschäftigt ist. Also wem dient das eigentlich? Was kommt am Ende dabei raus? Also da sind viele Maschinerien, die konstant laufen. Aber was ist tatsächlich das Endergebnis davon? Und wo viele sagen, ich schiebe einfach nur Sachen von A nach B, ich sitze in Meetings und so, aber die Dinge gehen nicht wirklich weiter oder wir launchen noch ein anderes Feature oder wie auch immer. Also jetzt für die Masterarbeit will ich mich ja auch tatsächlich sehr viel mit Wissensarbeit auseinandersetzen und auch der Rolle vom mittleren Management irgendwie in dem Kontext mal gucken, wie sich der Fokus dann noch so hundertprozentig vertieft, aber eben, weil genau diese Beobachtung, dieses, okay, also wir müssen die ganze Zeit performant sein oder zumindest performant erscheinen, was bedeutet das dann für das, was am Ende dabei rauskommt? Und deswegen, ich will nicht sagen, dass es in allen Unternehmen so ist, weil bei weitem nicht, aber wenn ich so auf die Signale schaue, die ich dann, was weiß ich, über verschiedene wissenschaftliche Quellen oder wenn ich so LinkedIn durchforce oder so, da sehe ich schon Signale, die darauf hindeuten, dass die Menge der Bullshit-Jobs auch in unserer Branche durchaus zunimmt. Ich dachte auch am Anfang, als ich davon gelesen habe, dass das halt eher, ich glaube, er hat ja in seinem Buch, David Graeber hat ja so ein Beispiel, ich glaube, von jemandem, der eingestellt wird, weil überall das Airconditioning kaputt geht und er wird eingestellt, damit man irgendwie bei ihm anrufen kann, wenn das Airconditioning kaputt ist, statt die alle zu reparieren. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Beispiel war. Ich dachte, ja, Bullshit-Job und so, ne? Und jetzt kommen aber wirklich tatsächlich so ein paar Signale, dass es eben auch in unserem Bereich immer mehr so empfunden wird.
Interessant ist ja auch, das hast du auch in deinen Vorträgen gezeigt, dass sich Produktivität und Löhne auch entkoppeln. Also die Produktivität nimmt zu, die Arbeitsstunden steigen aber auch, ohne dass letzten Endes die Löhne in der gleichen Geschwindigkeit mitsteigen. Und das ist natürlich auch genau dieser Leistungsdruck, der dann hier deutlich wird, was letzten Endes auch zu dann Burnout-Symptomen führen kann. Und wir haben neulich, als wir die Podcast-Aufnahme aufnehmen, ist der World Usability Day gerade vorbei gewesen und da haben wir auch darüber diskutiert, welchen Einfluss KI und vielleicht auch falsche Vorstellungen von Kunden dann auch an das Potenzial von KI da mehr eine Rolle spielen, halt noch alles effizienter, noch alles schneller zu machen. Ja, da ist sicherlich ein Fehler auch bei der Erwartungshaltung von Kunden vorhanden, wie die sich dann wundern, wie lang manche Sachen dauern. Und wie teuer die dann unterm Strich auch sind, wenn sie gut gemacht werden wollen.
Ja, Gott, da könnte man eine ganze andere Folge drüber machen.
Ja.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, The User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Bei Horizons widmen wir uns der Entwicklung von Führungskräften aus dem Bereich User Experience Design durch transformative Retreats und Coaching-Programme. Unser Ziel ist es, dir praxisnahe Werkzeuge an die Hand zu geben, um in deiner Rolle zu wachsen und einen positiven Einfluss auf dein Team, dein Unternehmen und deinen beruflichen Erfolg auszuüben. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute. Das war der erste Teil des Interviews mit Hertje Brodersen. In Teil 2, der in 14 Tagen erscheint, unterhalten sich Hertje und Thomas über hoffnungsvollen Pessimismus, nachhaltige Arbeitskultur und geben natürlich auch wieder wertvolle Tipps für UX-Leader und solche, die es werden wollen. Also, höre auch dann wieder rein bei Lead UX, The User Experience Leadership Circle.